Im Studio kann ich jetzt begrüßen Dietrich Elschlepp und Lothar Schilling von der Initiative Schule mit Zukunft. Wir haben jetzt gerade gehört, Dennis und die Wilde 13 mit Schule, nein, danke. Ihr sagt das nicht, also ihr möchtet die Schule nicht abschaffen, sondern ihr möchtet die Schule verändern. Und am Dienstag soll ja ein Bildungsstreik stattfinden. Auch die Initiative Schule mit Zukunft hat dazu aufgerufen, diesen Bildungsstreik zu unterstützen, hat auch vor allem Eltern und Großeltern aufgerufen, sich auch um die Bildungschancen ihrer Kinder zu kümmern. Kurze Frage, was wollt ihr am Bildungsstreik? Lothar, du wirst dort sprechen. Was?
Einen kurzen Redebeitrag, ja. Gut, das Thema ist natürlich ungeheuer weit auszuholen und so weiter. Ich werde ganz sicherlich am Dienstag etwas andere Richtung gehen. Das wird alles ja sehr politisch diskutiert, gerade in Richtung Kultusministerium, mehr Gelder, kleinere Klassen und so weiter. Es geht aber eigentlich weiter. Ich möchte gerade bei denen, die wahrscheinlich am Dienstag zum größten Teil da sind, das sind nämlich die Schüler, sage ich mal, oder die Eltern, die sehr nah an diesem ganzen Bildungsgeschehen sind, dazu aufrufen, doch einfach mehr Demokratie zu fordern innerhalb des ganzen Bereiches Bildung.
Also mehr Demokratie, mehr Mitbestimmungsrecht für alle Beteiligten, oder?
So ist es.
Also ja. So, dass auch Lehrer, auch Eltern, auch und vor allem die Schüler selber Einfluss nehmen können auf das, was da passiert. Dietrich Elschlepp, von Ihnen habe ich gehört, Sie sind schon sehr lange im Geschäft sozusagen. Also so für unsere Hörer, die Sie nicht sehen.
Ich befasse mich beruflich und politisch schon sehr lange mit der Bildungspolitik. Und es ist erstaunlich, dass wir immer wieder an der gleichen Stelle rauskommen nach so vielen Jahren. Wir haben einige Defizite aufgearbeitet, aber es gibt noch enorme Defizite, vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Staaten und vor allem auch im Vergleich zu dem Anspruch des Grundgesetzes auf gleiche Chancen für alle jungen Menschen in dieser Gesellschaft. Und ich betrachte diesen Streik als ein legitimes und vor allem ein sehr notwendiges Mittel, um bessere Aufklärung noch zu betreiben über die Möglichkeiten, die es gibt für eine bessere alternative Schule in diesem Land. Wir müssen besser informieren, dazu dient auch der Streik, wie ich meine, und das ist legitim und notwendig, denn wir müssen ein Schulsystem, ein Bildungssystem finden, wo tatsächlich das Kind im Mittelpunkt steht, was seine Chancen anbelangt. Ja, wir können es nicht leisten, dass ein Teil der jungen Generation in frühem Alter erfährt, dass es verminderte Chancen in der Gesellschaft haben wird. Das ist hier eine Vorbestimmung der Bildungsbiografie und der Lebensbiografie insgesamt, die wir uns nicht leisten dürfen und nicht leisten sollten. Ja, und hier müssen wir jetzt vorankommen und auch die Mittel, die wir einsetzen, intelligenter einsetzen und gerechter einsetzen und mehr Mittel einsetzen, ja, um der Bildungspolitik einen neuen Stellenwert in dieser Gesellschaft zu geben.
Die Vorsitzende von Schule mit Zukunft, Petra Hoyer, sie war in einem Gespräch mit mir etwas betrübt darüber, dass die Eltern von Vorschulkindern, von Kindergartenkindern die Tragweite des Ganzen noch gar nicht wahrgenommen haben. Also so, das ist ja so, dass Bildung ja nicht erst in der Schule anfängt und auch nicht nach der Uni aufhört. Aber das ist ja ein sehr weites Feld und auch die Eltern von Kindern, die jetzt 3, 4, 5 Jahre alt sind, sollten sich ja darum kümmern, dass ihren Kindern eine individuelle Bildung zukommt.
Also die Vorschulphase muss zu einer Bildungsphase umgestaltet werden, also eine Heranführung an Bildung, an Naturwissenschaften, vor allem die Sprachbildung muss sehr stark beachtet werden, damit ganz früh Defizite ausgeglichen werden können. Das trifft nicht nur für Kinder aus sogenannten Migrantenfamilien zu, sondern auch auf Kinder, die hier geboren sind und von deutschen Eltern stammen, muss das angewandt werden. Hier ist einiges in Gang gekommen. Wir haben den Orientierungsplan Bildung und Erziehung. Das ist kein schlechter Plan, aber er muss jetzt umgesetzt werden. Ja? Er muss gleichmäßig umgesetzt werden. Und hier halte ich das schon für bedenklich, dass es hier einen Streit gibt zwischen den Ländern und den Kommunen, ja, wer das zusätzliche Bildungsangebot nun finanzieren soll. Und dadurch ist nicht wie vorgesehen der Plan in diesem Herbst umgesetzt worden. Die Eltern sind deswegen beunruhigt, mit Recht beunruhigt. Und ich glaube, wir müssen hier sehr viel mehr Informationsarbeit leisten, welchen Stellenwert diese frühkindliche Phase für gleiche Bildungschancen in diesem Lande hat.
Eines der, der Flugblätter hat der Slogan heute schon auswendig gelernt. Wir müssen doch aufpassen, dass da nicht schon der Kindergarten verschult wird. Also dass das, was in der Schule schon nicht wirklich funktioniert, dieses Lernen nach Plan, Lernen nach vorgegebenen Schemata, dann in den Kindergarten einfach so fortgesetzt wird.
Eine Vorschule ist keine Schule, sondern seine Heranführung, eine Weckung von Neugierde, die ja vorhanden ist bei Kindern. Und dass man Defizite, die geprägt sind durch häusliche Milieus, frühzeitig vor Zugang in der Grundschule beseitigt werden oder gemildert werden, damit gleiche Startchancen tatsächlich gegeben sind.
Das ist ein wichtiger Hinweis übrigens, dass was fehlt, dass die Neugierde der Kinder, die natürliche Neugierde, die gar nicht erst geweckt werden muss, aber dass sie nicht tot gemacht wird, dass sie nicht, und das passiert heute in Schulen, das passiert leider auch, und das ist ein wesentlicher Appell, es müssen einfach die Eltern bewusster werden. Das Problem zum Beispiel dieser Kindergarten Heranführung an Bildung liegt auch daran, dass viele Eltern die Kindergärten immer noch als Bewahranstalten sehen. Da muss mehr gefordert werden. Das muss einfach eingefordert werden, das, was da übrigens auch schon per Gesetz auf den Weg gebracht worden ist. Aber das können nur die Eltern machen. Und solange das Bewusstsein nicht da ist, wird sich auch nichts ändern. Da gehört qualifiziertes Personal in den Kindergärten und so weiter. Und noch einmal eben zu deiner Frage, das geht ja nicht darum, die Kinder da schon zu verschulen oder irgendetwas, sondern es geht genau darum, diese natürliche Neugierde, diese Lust aufs Lernen zu wecken. Und dass sie mit dieser Lust aufs Lernen in die Schule gehen.
Und dass ihnen dort die Lust aufs Lernen nicht unbedingt ab erzogen wird.
Ich sage dir mal ein gutes Beispiel. Wir hatten jetzt in Stuttgart so eine Kundgebung gehabt und da war die Sabine Scherny. Sabine Scherny ist eine Grundschullehrerin aus Bayern und die hat genau das getan. Die hat den Kindern in den Kindern die Lust am Lernen geweckt, in der Grundschule, den Grundschulkindern, und dann fiel auf, dass die plötzlich alle einen sehr guten Notendurchschnitt hat. Jetzt hat da keiner in die Hände geklatscht, sondern sie fiel dadurch negativ aus. Sie wurde irgendwann zum Schulamt bestellt und man hat dann versucht, ihr klarzumachen, dass sie doch, so kann ich das zitieren, den gesamten Notendurchschnitt, gesamte Notenbandbreite ausnutzen soll. Das heißt, sie muss auch 5 und 6 geben. Da gab es keine 5 und 6 zu geben. Nachdem das nicht fruchtete, hat man sie versetzt an eine andere Schule. Da passierte dasselbe wieder. Die Kinder wurden wieder gut, aber deswegen, weil die Lehrerin in der Lage war, den Kindern Lust am Lernen zu bringen. 9 von 10 Kindern gingen dann in weiterführende Schulen aus ihrer Klasse. Das Ergebnis war, sie wurde dann zum schulpsychologischen Dienst eingestellt, weil man sie suspendieren wollte. Das ist unsere Schulwirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit. So geht man um mit der Lust der Kinder am Lernen.
Die Lust am Lernen wird ja durch Bewertung, durch Konkurrenz, durch Noten nicht wirklich gefördert. Das sind ja Mittel, die schon vor 100, vor 80 Jahren zur Diskussion standen. Die Reformpädagogik, die im Anfang letzten Jahrhunderts schon ziemlich stark war, die haben ja auch sehr erfolgreiche Modelle, sehr erfolgreiche Schulen hervorgebracht. In Freiburg gibt es im Moment eine Schule, die Paul-Hindemith-Schule, die die Noten nicht mehr so stark einsetzt, wie vom Ministerium oder wie von manchen Behörden gewünscht. Und auch dort kriegt die Rektorin Ärger deshalb.
Ja, die Notengeschichte, es gibt in Deutschland ganz normale Regelschulen, die das schon abgeschafft haben, also es geht. Also das ist möglich. Wir haben zum Beispiel in unserer Klasse, meine kleine Tochter geht in die 3. Klasse Grundschule, da gab es einen Fall, die haben jetzt erste Arbeiten geschrieben, wurden benotet und die Kinder, die schlechte Noten haben, brachen in Tränen aus und wir haben gesagt, das ist nicht das Ziel überhaupt, den Kindern die abzustrafen wegen irgendwas, weil sie in der ersten Arbeit, damit mit einem Federstrich geschafft. Es wird jetzt zum Beispiel die schlechteste Note gar nicht mehr bewertet. Oder jetzt wollen wir dahin kommen in dieser Klasse, dass jetzt nur noch Beurteilungen geschrieben werden. Noten müssen gegeben werden, das ist richtig, aber sie müssen nicht unter den Arbeiten stehen. Sie müssen nicht den Kindern da, wie der Knecht Ruprecht, da hinten mit der Rute stehen und sagen so, das hast du alles falsch gemacht, so schlecht bist du und so weiter.
Ja, und Noten müssen nicht immer so früh gegeben werden. Es gibt ja viele Länder in Europas, wo die Noten erst sehr viel später gegeben werden. Man kann ja in einem engen Dialog mit den Eltern ja kommunizieren, wo die Schwächen und Stärken der Kinder sind. Ja, und das ist ein anderer Weg. Das muss ja nicht bescheinigt, mit Stempel bescheinigt werden, ja, wie schlecht und wie gut man ist im frühen Alter. Ich finde überhaupt das sehr wenig verträglich für ein Schulklima und auch für das Selbstbewusstsein von Kindern, wenn sie so früh benotet werden. Und die Grundschulempfehlung, ja, wirft ja ihre Schatten schon bereits auf die dritte Klasse. Da fängt ja schon die Diskussion an und auch die Frage, ob man nun einen Nachhilfelehrer braucht, damit die Grundschulempfehlung positiv fürs Gymnasium ausfällt oder nicht. Das ist eine Belastung von Kindern und letztendlich ist das ja auch gegen ein pädagogisches Konzept, das immer so hoch gelobt wird, nämlich die Kinder nicht zu beschämen. Wir beschämen unsere Kinder ja, indem wir ihnen früh sagen, dass sie nur für die Hauptschulen geeignet sind, nur für die Realschulen oder die einen besser für die Gymnasien. Das spricht sich herum unter Schülern, das bekommen die Schüler mit, die verschweigen ja, wie du auch gesagt hast, ihre Hauptschule ja. Zugehörigkeit, ja. Und es setzt sich ja fort bei einem Mittagessen in den Schulen. In ganz Europa ist es üblich, dass im Ganztagsschulbetrieb ein Mittagessen allen geboten wird, ja, und nicht Geld einkassiert wird nach dem Familienstand der Eltern. Die Kinder kriegen das heute ja mit, wo das geschieht, ja, und fühlen sich ja beschämt, ja, dass ihre Eltern nicht in der Lage sind, ihnen das Mittagessen zu bezahlen, ja. Das ist keine Pädagogik.
Ja, wir haben ja de facto es so, Dietrich, du hast es gerade gesagt. Also vorhin habe ich erwähnt, meine Tochter geht in die dritte Klasse. Ich bin selber Elternbeiratsvorsitzender in der Grund- und Hauptschule. Ja, kriege das also hautnah mit. Es ist tatsächlich so, dass die Kinder in der dritten Klasse zum großen Teil schon Nachhilfeunterricht bekommen, damit sie irgendwann in dem Ende des nächsten Schuljahres dann die positive Grundschulempfehlung, also positiv im Sinne der entsprechenden Eltern, nicht? Wobei das immer noch die Frage ist. Nicht? Ein Kind, das in der dritten Klasse Nachhilfeunterricht braucht, ist immer die Frage, ob das geeignet ist, sage ich mal, dann dahingetrieben zu werden. Aber das ist tatsächlich unsere Wirklichkeit. Und dann eben dieser andere Punkt, Grund- und Hauptschule. Gestern hat man eine Elternbeiratssitzung, da ist mir wieder von Eltern bestätigt worden, dass eine Mutter sagt, ihre zwei Jungs, die zur Hauptschule gehen, die schämen sich, die verschweigen, dass sie Hauptschüler sind.
Also um nicht missverstanden zu werden, wir mit unserer Aktion sind kein Sozialdienst, ja, ausschließlich für sozial benachteiligte Jugendliche. Das ist ein ganz wichtiges Ziel und eine große Aufgabe, diese Defizite in Deutschland auszugleichen. Aber wir wollen Propaganda machen für eine alternative Schule für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist sehr wichtig, ja, damit die nicht die Eltern, die glauben, ihre Kinder seien die Besten, ja, dass sie von den Schlechteren runtergezogen werden. Das ist ein Blödsinn. Die wissenschaftliche Forschung zeigt in Europa, dass dort, wo Kinder länger gemeinsam unterrichtet werden, ja, die Schwächeren, die Besseren nicht herunterziehen. Im Gegenteil, Chancen gegeben sind, auch für die soziale Integration von Bevölkerungsschichten, die sonst, wenn sie separiert werden, früh die Chance zur Integration nicht bekommen. Wir wollen also ein attraktives Angebot für alle Schülerinnen und Schüler propagieren, in der Ganztagsschule beispielsweise, die dringend ausgebaut werden muss. Und ich bin überzeugt, dass eine Ganztagsschule viele Probleme, die heute dadurch entstehen, dass nicht individuell gefördert werden kann und auch nicht interessensgerecht unterrichtet werden kann, die Ganztagsschule eine bessere Möglichkeit bietet, wie in ganz Europa praktiziert. Und in einigen Bundesländern gibt es ja bereits Ansätze dazu. Ja, es ist nicht so, dass bei uns nichts geschieht. Wir haben sehr viele gute Modelle, auch in Baden-Württemberg, ja, für eine bessere Schule. Aber das Problem ist, dass das bei uns eben noch nicht ausreichend systemisch geschieht, in der Breite geschieht. Und da müssen wir dazu kommen, dass beste Bildung, dass gute Bildung die Regel in diesem Lande wird.
Also eine Schule für alle, aber individuelles Lernen, das heißt eine Schule vor allem, in der jeder nach seinem Tempo lernen kann.
Längeres Beisammenlassen der Schülerinnen und Schüler. Und dann kann man durchaus differenzieren. Man muss dann auch überlegen, wer braucht besondere Hilfe. Ja? Wir brauchen dann einen Personalschlüssel. Wir brauchen Sozialpädagogen und Schulpsychologen an jeder Schule, wie das in anderen Ländern mit Erfolg praktiziert wird. Wenn man glaubt, das können wir uns nicht leisten, das ist ein großer Irrtum. Im Gegenteil, wir können es nicht leisten, es nicht zu tun. Denn letztendlich kommt das Versäumnis teurer der Gesellschaft, als wenn man präventiv und kompensatorisch diese Dinge frühzeitig ansetzt.
Im Moment gibt es ja Tendenzen, Bildung immer weiter zu privatisieren, also Bildung immer weiter auch auszurichten auf Bedürfnisse der Industrie, der Arbeitgeber.
Ja, das passiert nicht nur auf privaten Bereich, sondern das ist, also für mich ist ganz klar, das ist der sage ich mal, wirtschaftlich orientierte, der ökonomische orientierte Bereich in den Schulen, gerade in weiterführenden Schulen, der steht derart im Vordergrund. Also ich will einfach wieder, oder ich sage es ein ganz einfaches Beispiel, ich habe kürzlich mal davon geredet, dass wir einfach wieder mehr die Seele der Kinder entdecken müssen. Da fragt mir ein Vater, was ist das? Wir sind so weit davon entfernt inzwischen. Wir sind so weit davon entfernt. Und wenn ich an Steiner, an Montessori denke und so weiter, die in diesem Rahmen gedacht haben, dann sehe ich ganz klar, dass wir hier in diesem Bereich einen riesen Rückschritt haben. Gerade was du sagst, es ist alles leistungsorientiert, immer mehr leistungsorientiert. Und das führt auch dazu, dass immer mehr dass eine Trichtersituation gibt, dass die in der Lage sind, diese Leistungen, die abgerufen werden sollen, die das bringen, das sind die Gewinner und die anderen fallen einfach hinten runter.
Ja, aber auf der anderen Seite hat die Industrie und hat das Handwerk ein Interesse, gut qualifizierte Schülerinnen und Schüler zu bekommen, zumal auch die Ausbildungsordnung, wenn ich jetzt im dualen System bleibe, in den Anforderungen gestiegen sind und natürlicherweise eine bessere vorschulische Kenntnisse der Schülerinnen und Schülerinnen voraussetzen. Also von daher hat auch das Handwerk in Baden-Württemberg, wie wir wissen, durchaus dafür plädiert, die Schüler und Schülerinnen länger gemeinsam zu unterrichten. Ja, das ist eine ganz alte Forderung. Muss man sehen, das ist gar nicht so gegen den Interessen der Wirtschaft, denn letztendlich braucht die Wirtschaft gute Facharbeiter und gute Ingenieure und wir sehen jetzt schon, dass es zu Defiziten kommt. Wir können uns nicht mehr leisten, dass 7, 8 oder 9% der Schüler und Schülerinnen überhaupt keinen Schulabschluss erreichen und ein Großteil, die einen Abschluss erreichen, erreichen einen schlechten Abschluss, was fast genauso schlecht ist bei dem Bemühen, eine Ausbildungsstelle zu finden. Und das sind Warteschleifen, große Warteschleifen, die sich immer mehr aufbauen, die wir uns auch ökonomisch in dieser Gesellschaft nicht leisten können. Also wenn man rational an die Sache herangeht, ja, müssen wir den europäischen Weg gehen, wo man in allen Staaten die Schüler und Schülerinnen länger beisammen sind.
Also da gibt es Zahlen. Es gibt einen, der bekannteste Bildungswissenschaftler Wössmann, Professor Wössmann, der hat das mal errechnet, was das volkswirtschaftlich bedeutet, diese Zahl der Schüler, die gar keinen Bildungsabschluss haben, die nachher ziemlich deutlich auf Hartz IV hinsteuern oder aus Sozialhilfe. Da gibt es Zahlen und die sind erschreckend. Das ist enorm, was das ein volkswirtschaftlicher Schaden ist. Aber da will ich jetzt gar nicht mal so sehr drauf eingehen, weil für mich ist die Diskussion ganz häufig, auch gerade die politische Diskussion, zu eindeutig in diese Richtung. Ich plädiere dafür, einfach wieder diese Begriffe einzuführen oder Begriffe in unseren Köpfen zuzulassen, dass die Seele der Kinder gefordert wird, wieder gefördert, dass sie erkannt werden muss. Oder, jetzt bleiben wir ruhig mal bei den handfesten Sachen, dass die Lust der Kinder am Lernen, dass die Lust, die Neugier, dass das Wissen wollen, dass das gefördert wird. Das ist das zentrale Thema. Und dann werden sich viele andere Dinge erledigen.
Also die Schule muss so organisiert werden, muss ein solches Angebot bringen, dass die Kinder lernmotivierter werden. Das ist der Punkt. Ja, die Lernmotivation, die sinkt ja bekanntlich nach der Einschulung der Grundschule, teilweise beträchtlich. Und es liegt nicht an der Begabung der Kinder. Die Begabung ist in der Bevölkerung gleich gestreut, sondern es ging darum, Begabung in Interesse hineinzulenken, Kinder stärker zu motivieren, Schule besser anzunehmen. Das hängt davon ab, wie Schule gestaltet wird. Es gibt viele Reformschulen im Lande, die zeigen, wie es anders geht.
Und da wäre ja auch eine Möglichkeit, die Schüler ihre Schule mitgestalten zu lassen. Gut, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt sehr, sehr lange noch weiterreden. Aber mit Blick auf die Uhr und auch mit Rücksicht auf unsere Hörer sage ich jetzt einfach mal hier Danke. Dietrich Elchlepp und Lothar Schäding waren das, beide aktiv in der Aktion Schule mit Zukunft. Und beide wahrscheinlich auch am Dienstag um 10 Uhr am Platz der Alten Synagoge bei dem Bildungsstreik, also bei der Kundgebung und Demonstration zum Bildungsstreik 2009.